Deutschlandfunk Nova. Update.
Klare Worte hat UNO-Generalsekretär Antonio Guterres heute gefunden an Tag 2 des Klimagipfels in Dubai.
We cannot save a burning planet. Wir fire holes of fossil fuels.
Wir können einen brennenden Planeten nicht retten mit Feuerwehrschläuchen, aus denen Benzin kommt. Eine durchaus interessante Aussage auf einer Konferenz, die eben in Dubai stattfindet. Da treffen sich derzeit die Staatschefs und Chefinnen. Olaf Scholz ist dabei und sucht Mitstreiter für seinen Klimaclub. Und was das soll, dieser Club, das klären wir gleich. Und wir schauen in den Nahen Osten. Eine Woche Feuerpause hatten wir. Etliche Geiseln sind in dieser Zeit freigekommen. Jetzt greifen beide Seiten, das israelische Militär und die Terrororganisation Hamas, wieder an. Wie es da aktuell aussieht, das kann uns unsere Korrespondentin in Tel Aviv erzählen. Und wir schauen auf die Menschen, die unter anderem in Bus und Bahn die Tickets kontrollieren und die da seit einiger Zeit schon feststellen, dass der Ton rauer geworden ist. Und beim Ton bleibt es leider nicht immer.
Es kam danach zu einer verbalen Auseinandersetzung. Er griff mich dann an. Mit dem Kopfstoß ins Gesicht.
Sagt Zugbegleiter Daniel Robinson. Eine neue Kampagne wirbt jetzt für mehr Respekt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das schon mal als kleiner Einblick in unseren Podcast mit mir, Tina Howard, am 1. Dezember. Los geht's.
Deutschlandfunk Nova.
Gestern war großes Hallo, Hände schütteln, Schulterklopfen, Stößchen, Stößchen bei der Weltklimakonferenz in Dubai. Heute ging es dann richtig los. 140 Staats- und Regierungschefs und Chefinnen sind zusammengekommen, um auf höchster Ebene über den Klimaschutz zu sprechen. Und UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, der hat direkt versucht, deutlich zu machen, wie wichtig das ist im Hinblick auf den Klimawandel.
A sickness only you, global leaders can cure.
Eine Krankheit, die nur ihr, die globalen Anführer der Welt, heilen könnt. Die Lebenszeichen der Erde verschwinden, Rekordemissionen, Waldbrände, Dürren, das wärmste Jahr aller Zeiten. Aber es ist noch nicht zu spät.
But it is not too late.
Ich habe vor der Sendung mit Georg Ehring aus der Umweltredaktion gesprochen. Der ist für uns vor Ort in Dubai. Was ich nämlich bei Guterres interessant finde, ist, dass der versucht, so ein bisschen die Balance zu halten zwischen Alarm, Alarm, also die Erde steht in Flammen, und dann aber auch, ey, aber es ist noch nicht alles verloren, ihr müsst nur dringend was tun. Und Georg kann uns erklären, was Guterres noch so auf seiner Liste hat.
Bei Guterres fällt mir auf, einerseits die Dringlichkeit, das hast du ja auch gesagt, und die Suche nach Lösungen. Da ist der Maßstab die weltweite Bestandsaufnahme, die dieses Jahr in Dubai fällig ist, 8 Jahre nach dem Abschluss des Pariser Abkommens. Und da wird gefordert, die erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2030 in ihrem Volumen zu verdreifachen, die Energieeffizienz zu verdoppeln. Nur so wäre es möglich, unter der Marke von 1,5 Grad Erderwärmung zu bleiben. Und das hat er den Staaten dann ganz stark ans Herz gelegt. Und er fordert ein Ende der fossilen Industrien. Das heißt, die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas, die soll so schnell wie möglich auslaufen. Da sind die Vereinigten Arabischen Emirate und überhaupt die Ölländer und die Länder, die auf fossile Energien nach wie vor setzen, sind da deutlich skeptischer und wollen das verhindern. Und das wird dann auf dieser Klimakonferenz ein wichtiger Punkt, über den bis zum Schluss wahrscheinlich gestritten werden wird.
Es war heute ein High-Level-Tag, so nennen wir das hier, weil jetzt gerade wirklich die höchsten Regierungsvertreter, Vertreterinnen, Staatschefinnen und so weiter vor Ort sind. Aber auch nicht alle, muss man sagen. US-Präsident Joe Biden zum Beispiel fehlt. Ist das jetzt eine schlechte Nachricht für den Weltklimagipfel?
Ja, in der Tat. Er hat zwar Kamala Harris, seine Stellvertreterin, geschickt als Vizepräsidentin, aber wenn Biden gekommen wäre, dann hätte er die Chance gehabt, den Klimaschutz noch ein Stückchen stärker voranzubringen, dem ganzen Anliegen noch etwas mehr Dringlichkeit zu vermeiden. Das hat er letztes Jahr in Sharm el-Sheikh gemacht, aber diesmal ist er nicht gekommen. Biden ist übrigens nicht der Einzige, der fehlt von den wichtigen Staaten, auch Xi Jinping. Der Staatschef Chinas ist nicht gekommen und damit sind die beiden mit Abstand größten Emittenten von Treibhausgasen nicht mit ihren Staatschefs vertreten. Und das ist schon ein Dämpfer, zumal die Kooperation zwischen diesen beiden Staaten derzeit ja aufgrund von Spannungen schlecht läuft. Und das ist auf jeden Fall ein Nachteil für den Klimaschutz.
Schauen wir mal auf die positive Seite. Und unser Bundeskanzler Olaf Scholz ist angereist. Der will einen Klimaclub starten. Was ist das genau, Georg?
Der Klimaclub wurde heute ins Leben gerufen. Das Thema ist die Industrie. Die Industrie trägt ungefähr ein Viertel zum Ausstoß von klimaschädlichen Gasen bei. Und da gibt es das Problem, dass sich klimaschädliche Produktion oft lohnt, gerade in den Branchen, wo viel ausgestoßen wird, Stahlindustrie, Zementindustrie, Chemieindustrie. Und da will man gemeinsam Standards für klimapositive, klimaneutrale Produkte oder weniger schädliche Produkte entwickeln, beispielsweise grünen Stahl, und Märkte entwickeln, wo dann ein Aufpreis für diesen grünen Stahl auch gezahlt werden kann. Und man will versuchen, Billigimporte aus anderen Ländern zu verhindern. Dem Club gehören inzwischen 36 Mitglieder an, die Europäische Union, die USA, eine ganze Reihe anderer Staaten, Indonesien zum Beispiel, Australien, Japan, aber einige Staaten fehlen auch.
Das heißt, wen will oder muss er jetzt noch dafür begeistern für seinen Club?
Er muss vor allem Länder begeistern mit emissionsintensiver Industrie, mit starker Industrie bei Stahl, Zement und Chemie zum Beispiel. Da ist in erster Linie wieder China zu nennen, Brasilien und Indien. Das sind große Länder, die mit Billigimporten oder mit Billigexporten aus ihrer Sicht den Ländern, die auf Klimaschutz setzen, das Leben schwer machen können. Aber diese Länder sind eingeladen, mitzumachen. Und wenn sie mitmachen, dann sind sie drin und können an der Entwicklung klimafreundlicher Produkte mitwirken. Und es ist die Frage, ob das für sie nicht langfristig auch ein Wettbewerbsvorteil wird.
Die ersten Tage auf so einer High-Level-Ebene, die geben ja oft so eine Richtung für den Rest der Klimakonferenz vor. Was würdest du denn sagen? Was herrscht da gerade für eine Stimmung?
Eigentlich war der Anfang ungewöhnlich positiv. Es wurde ja gestern der Fonds für Schäden und Verluste durch die Klimaerwärmung formell gegründet. Das ist ein Fonds, der Dritte Weltländer kompensiert, Zahlungen für Dritte Weltländer vorsieht, wenn ihre Infrastruktur durch klimabedingte Katastrophen geschädigt wird oder auch versucht, dem Ganzen vorzubeugen, etwa durch Frühwarnsysteme, die dann aus diesem Fonds finanziert werden sollen. Das ist ein Streitpunkt gewesen für über 30 Jahre. So lange haben die Entwicklungsländer das schon gefordert. Die Industrieländer wollten das erst gar nicht. Sie fürchteten formelle Schadensersatzpflicht. Man hat sich jetzt darauf geeinigt, es gibt nur freiwillige Zahlungen, aber die gibt es wenigstens. Und da hat man einen großen Brocken abgeräumt. Aber ein weiterer Brocken ist eben der Abschied von den Fossilen. Da hat Verhandlungsführer Ahmed Al-Jaber aus den Vereinigten Arabischen Emiraten seine Position gestärkt, die in der Hinsicht bremsend ist. Und diesen Punkt auch noch abzuräumen, das könnte schwierig werden.
Na, schauen wir mal. Geht ja noch eine Weile, diese Weltklimakonferenz. Und Kollege Georg Ehring wird auch weiter für uns berichten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir fangen mal mit den wenigen guten Meldungen an. Eine Woche Feuerpause hatten wir jetzt im Nahostkonflikt. Um die 100 Geiseln wurden in dieser Zeit freigelassen, darunter auch Deutsche. Ja, das war's dann aber auch leider schon mit den guten Nachrichten, denn die Feuerpause zwischen Hamas und Israels Militär ist vorbei und sie soll laut israelischer Seite auch schon früher gebrochen worden sein als ursprünglich ausgemacht. Wie es jetzt aktuell aussieht, klären wir mit Korrespondentin Laura Krautkamp in Tel Aviv. Hallo Laura.
Hallo Tina.
Die Feuerpause ist vorbei. Sind denn die Kämpfe heute genauso heftig weitergegangen wie vor der Feuerpause?
Das muss man leider sagen. Also heute hat das israelische Militär mit aller Härte gegen die abgefeuerten Raketen aus dem Gazastreifen aufs israelische Territorium reagiert. Wir hören, dass inzwischen über 200 Ziele bombardiert wurden. Es ist anscheinend so, dass vor allem der Süden des Gazastreifens betroffen ist. Wir erinnern uns, in der ersten Phase des Kriegs, so muss man es ja inzwischen leider sagen, war vor allem der Norden betroffen, jetzt also der Süden. Und der ein oder andere Hörer, Hörerin wird sich erinnern an den Namen Rafah, das ist nämlich der Grenzübergang zu Ägypten, wo es auch die Hilfslieferungen gab, die dort in den Gazastreifen gekommen sind und wo auch Geiseln übergeben wurden. Also auch Rafah wird sehr stark bombardiert. Und wir hören, dass über 100 Palästinenser seit heute früh, seit es die Raketenangriffe wieder gibt, getötet wurden.
Das habe ich schon gesagt, es sind auch Geiseln freigelassen worden, aber es sind immer noch mehr als 140 Menschen in der Gewalt der Hamas-Terroristen. Was bedeuten denn diese neuen Kämpfe jetzt für die Verhandlung über ihre Freilassung?
Also der Druck hier in Israel, dass alle Geiseln freikommen, ist wahnsinnig groß. Also du hast richtig gesagt, noch 140 sind wohl in Gefangenschaft. Da geht es vor allem um Männer, aber auch noch Frauen und vereinzelt Kinder. Es gibt morgen eine ganz große Demonstration hier in Tel Aviv von den Geiselfamilien und ihren Unterstützern, die auch noch mal zeigen wollen und den Druck erhöhen wollen auf die Regierung, dass da verhandelt wird. Das könnte natürlich auch bedeuten, dass es doch noch mal eine Feuerpause gibt. Es ist auch so, dass nach wie vor in Doha verhandelt wird. Also die Geheimdienstchefs von Israel und den USA sitzen da zusammen mit Vermittler Ägypten und Katar. Und die Hoffnung, dass es vielleicht doch noch mal eine Feuerpause gibt, ist auf jeden Fall da. Das ist die in Anführungszeichen positive Nachricht.
Und die Pause war ja auch wichtig für die humanitäre Hilfe, für die Menschen im Gaza-Streifen, für die Zivilisten dort. Wie geht's da jetzt weiter, trotz dieser Kämpfe?
Die Hilfslieferungen sind momentan eingestellt. Das hat uns auch ein Kollege, der vor Ort ist, bestätigt. Gerade eben Rafah wird eben sehr stark bombardiert. Deswegen werden da auch keine Lkw über die Grenze fahren. Das bedeutet natürlich Schreckliches für die Zivilbevölkerung. In den letzten Tagen sind ja immer wieder Hilfslieferungen angekommen. Das ist jetzt erstmal vorbei. Es ist wohl so, dass man bei diesen Verhandlungen auch über neue humanitäre Korridore spricht. Aber bestätigt haben wir da noch nichts. Also man möchte sich gar nicht vorstellen, wie es der Zivilbevölkerung in Gaza momentan geht.
Ein anderes großes Thema kommt heute aus den USA. Da hat die New York Times Dokumente gezeigt bekommen, nach denen Geheimdienst und hohe Militärs in Israel sehr konkrete Hinweise auf den bevorstehenden Anschlag schon früh bekommen haben sollen, das aber ignoriert haben sollen. Wie wird das denn in Israel diskutiert?
Dieser Bericht hat wirklich Schockwellen durch das Land gesendet. Es gibt inzwischen auch ein Statement einer Pressesprecherin der Regierung. Die hat nochmal unterstrichen, dass die Attacke am 7. Oktober, die ja Israel anscheinend eiskalt erwischt hat, auf die Verantwortung der Regierung zurückzuführen ist. Und bezüglich dieses Berichts hat sie gesagt, dass man da jetzt sehr intensive Untersuchungen durchführen wird. Aber ein offizielles Statement gab es sozusagen noch nicht. Es ist so, das hören wir und haben auch die Kollegen in der Vergangenheit immer wieder gehört, dass es eben diese Berichte gab, dass Wachen, die quasi den Gazastreifen im Blick hatten, gesagt haben, da braut sich was zusammen, da müssen wir verstärkt draufschauen. Der Fokus war aber vor dem Krieg eben sehr stark auf dem Westjordanland, auf der Westbank, wo Soldaten eben Siedler geschützt haben. Also deswegen hat es ja damals auch so lange gedauert, am 7. Oktober, bis dann Hilfe auch kam. Also es ist echt übel.
Sagt unsere Korrespondentin Laura Rautkamp. Sie hat uns die Lage in Israel ein bisschen eingeschätzt. Da ist heute die Feuerpause zu Ende gegangen und die Kämpfe mit der Terrororganisation Hamas, die sind aber genauso heftig weitergegangen wie vor der Feuerpause, wie sie vor einer Woche waren.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Also ich habe es diese Woche probiert. Ne? Ich habe am Montag das Auto stehen lassen und bin Bahn gefahren. Und ich sag mal so, Montagmorgen, die erste S-Bahn, die ich nehmen wollte, fiel direkt mal aus. Und von der zweiten kam nur die Hälfte. Ja? Also da haben wir uns da alle reingequetscht. Und da hatte ich schon Montagmorgen Menschen an Stellen berührt. Wollte ich eigentlich nicht. Ne? Und dass dann da das Aggressionslevel ein bisschen höher ist als normal, das kann ich schon fast verstehen. Aber deswegen irgendjemanden anschreien oder angreifen, ne, oder? Also genau das passiert wohl aber immer häufiger, sagt die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Die sagen, in den vergangenen 10 Jahren, da hat sich die Zahl der Beleidigungen und körperlichen Angriffe auf das Personal in Bus und Bahn verfünffacht. Und deshalb starten sie eben jetzt eine Kampagne, Hashtag mehr Achtung, gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium. Also in Zügen und Bahnhöfen werden diese Plakate dann aufgehängt und die sollen eben für mehr Respekt werben. Daniel Robinson ist Kundenbetreuer im Nahverkehr bei DB Regio und er kennt dieses aggressive Verhalten.
Oftmals sind es nur Beleidigungen oder Beschimpfungen. Letztes Jahr im April hatten wir den Winterinbruch hier in Rheinland-Pfalz. Ich war dann halt unterwegs gestrandet und habe dann meinen ersten körperlichen Übergriff erlebt. Das heißt, ein Fahrgast wollte, dass ich ihm ein Taxi bestelle, was schon schwierig genug war. Es kam danach zu einer verbalen Auseinandersetzung. Er griff mich dann an, mit dem Kopfstoß ins Gesicht.
Ja, ganz schön heftig, ne? Also Daniel hatte Glück, weil dann kam nämlich sein Taxi und dann konnte er da schnell einsteigen und raus aus der Situation. Und bislang ist es zum Glück bei diesem einen körperlichen Angriff geblieben, ja. Aber viele seiner Kollegen und Kolleginnen, denen ist das schon mehrmals passiert. Und er merkt eben auch, dass das durchaus mehr geworden ist.
Also es fing ja mit Corona schon an, mit den Einschränkungen. Und es kamen dann halt andere Umstände dazu, zum Beispiel der Krieg in der Ukraine. Also die Leute waren in ihrem Alltag halt so gestresst, frustriert, unzufrieden. Und das lassen sie auch für uns aus.
Jetzt könnte man meinen, okay, Pandemie ist ja vorbei, haben sich die Menschen wieder eingekriegt, aber so ist es eben nicht. Die Tendenz, seinen Frust an anderen auszulassen, vor allen Dingen an den Mitarbeitenden der Bahn, die ist wohl geblieben. Um die Zugbegleiter und Zugbegleiterinnen auf solche Situationen irgendwie vorzubereiten, gibt es Deeskalationstrainings. Daniel versucht es vor allem mit so einer Mischung aus Höflichkeit und Autorität. Dafür braucht man so ein gutes Händchen, um zu wissen, was wann richtig eingesetzt wird. Ja, und ich weiß nicht, wo er das hernimmt, aber er hat sogar durchaus Verständnis für die Leute.
Ich habe es auch schon mehrmals erlebt, wo die Fahrgäste einfach nur ihren Frust luften machen mussten und es ging denen besser. Ich habe gelernt, wie ich so eine Mauer aufbauen kann. Wenn ich merke, oh, das ist gerade nicht persönlich, die Person weiß gerade nicht, wohin damit, dann habe ich schon Schutzschild. Und das hilft mir. Wenn der Fahrgast sich wieder eingeholt hat, kann ich dann wieder mein Schutzschild runterfahren und dann auf die Situation eingehen.
Und jetzt gibt es eben eine Plakataktion, die für mehr Respekt wirbt.
Ich hoffe, dass so ein Appell quasi ins Unterbewusstsein dringt, sodass die Menschen lernen, erstmal Mensch sein und dass sie es auch mit Menschen zu tun haben.
Das hofft Daniel Robinson. Er ist Kundenbetreuer bei der Deutschen Bahn im Nahverkehr und muss sich echt einiges anhören. Hashtag mehr Achtung heißt die Aktion, die jetzt für eigentlich was Selbstverständliches wirbt, nämlich dass er und seine Kollegen und Kolleginnen mit Respekt behandelt werden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und wenn ich euch fragen würde, ne, was findet ihr an eurem Körper vielleicht nicht so doll? Ich glaube, da würde vielen direkt irgendwas einfallen. Hat man ja irgendwie sowas, was man denkt, oh, ach, naja, wenn ich es mir wünschen könnte, wäre das vielleicht anders. Die Frage ist, sich damit abfinden oder es im Zweifel ändern? Ran da mit der Schere. Es gibt jetzt neue Zahlen der Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie. Bei den Frauen unter 30, da geht's diesen Daten zufolge vor allem um die Brust, also straffen, vergrößern, verkleinern. Männer lassen sich vor allem Fett absaugen. Was sind die Gründe und was sind vielleicht auch die Risiken von Schönheits-OPs? Damit hat sich heute Deutschlandfunk Nova-Reporter Jan Dahlmann beschäftigt.
5, 4, 3, 2, 1, Schönheitsoperationen sind heutzutage ziemlich normal. Klar, es gibt die Extrembeispiele, die gab's schon immer. Frauen, die wie Barbie aussehen wollen oder Männer, die sich den perfekten Beachbody durch Implantate kaufen. Und auch Saskia hat mal eine kleine OP gemacht. Sie hat sich die Lippen aufspritzen lassen, das hat sie uns in einer Ab21-Folge erzählt. Und auch bei ihr hat Social Media eine große Rolle gespielt.
Auf einmal, als dann eben angefangen haben, viele Menschen das zu machen und auf Social Media immer mehr der Fokus auf Lippen gelegt wurde, habe ich dann angefangen, meine Lippen auch kritischer zu betrachten und gedacht, Moment mal, muss ich hier vielleicht auch nachhelfen? Habe das dann eben auch gemacht und dann aber eben, ja, das kritisch reflektiert, würde ich sagen, darüber nachgedacht, habe ich das jetzt wirklich für mich selber gemacht oder habe ich das gemacht, um einem Schönheitsideal zu entsprechen?
Viele unserer Wünsche nach weniger Augenringen, einer schmaleren Nase, größeren Brüsten oder volleren Lippen kommen durch unrealistische Schönheitsideale. Natürlich vor allem durch Instagram, TikTok und so weiter. Wir sehen in den Stories die schönen InfluencerInnen oder auch uns selbst mit Beauty-Filtern und denken uns, so will ich auch in echt aussehen. Dr. Alexander Hilpert sieht darin eine Gefahr. Er ist Facharzt für plastische Chirurgie und der Präsident der Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie.
Weil die Social Media beeinflussen das ja dahingehend, dass Wünsche generiert werden durch Einsatz von KIs, durch Einsatz von Filtern, dass ein 14-jähriges Mädchen manchmal denkt, Gott, bin ich die Einzige auf der Welt, die Pickel hat. Da ist heutzutage so viel möglich und deswegen kämpfen wir ja für eine Kennzeichnungspflicht von digital veränderten Bildern, dass diese Jugendlichen zumindest sehen, das ist ein bearbeitetes Bild. Wer weiß, wie die wirklich dahinter aussehen.
Bisher gibt es in Deutschland so eine Kennzeichnungspflicht noch nicht. Und ob so eine Kennzeichnungspflicht wirklich was ändern würde, ist auch nicht klar. Weil sind diese unrealistischen Bilder erst einmal in der Welt, dann machen sie auch was mit uns. Trotz Kennzeichnung, sagt die Psychologie. In der aktuellen Statistik der Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie werden solche Behandlungen wie das Aufspritzen der Lippen seltener. Das heißt aber nicht, dass sie auch wirklich seltener werden. Denn nicht alle OPs gehen in die Statistik ein. Saskia hatte sich für ihre OP Tipps von einer Freundin geholt.
Sie konnte ich dann eben fragen, wo hat sie es gemacht, wo ging das gut und schnell, würde ich sagen, und gleichzeitig auch günstig. Und ja, sie hat mir dann so eine bekannte Kette empfohlen, die viele verschiedene Standorte in Deutschland schon damals hatte.
Und die OPs bei solchen Anbietern tauchen nicht in der Statistik auf, weil sie nicht bei Fachärztinnen für plastische Chirurgie gemacht werden. Der Begriff Schönheitschirurg ist keine geschützte Berufsbezeichnung. Es dürfen sich also alle ausgebildeten ÄrztInnen so nennen oder auch zum Beispiel HeilpraktikerInnen. Es kann natürlich gute Gründe geben, wieso wir etwas machen lassen wollen. Es ist ja jetzt auch nicht unbedingt was falsch daran, wenn wir ein bisschen schöner aussehen wollen. Alexander Hilpert rät aber, sich vorher gut zu informieren.
Wir sollten natürlich darauf achten, dass derjenige, der Sie behandelt, eine erfahrene Qualifikation hat. Vielleicht im besten Fall einen Facharzttitel, vielleicht sich vorher-nachher-Bilder zeigen lassen, weil in der ärztlichen Beratung ist uns das tatsächlich erlaubt. Es darf nicht im Internet gezeigt werden, wir dürfen keine vorher-nachher-Bilder zeigen, aber wenn Sie zu einem Behandler gehen, können Sie diese fordern, weil in der Beratung darf man das.
Außerdem können bestimmte Anbieter die OP zwar durchführen, dürften aber mögliche Komplikationen nicht behandeln, weil sie dafür nicht zugelassen sind. Besonders warnt der Chirurg davor, sich auf Trends zu stürzen, wie zum Beispiel unnatürliche Grübchen in der Wange oder dem Foxy-Eyes-Trend. Da werden die Augenbrauen nach oben gezogen.
Manchmal werden bizarre Behandlungswünsche gehen viral und dann wollen das die Leute, ohne vielleicht zu reflektieren, dass es nicht mehr rückgängig zu machen ist. Was ist, wenn es aus der Mode kommt? Dann hat man das, naja, und muss damit leben.
Also, wir sollten uns überlegen, machen wir das für uns selbst oder möchten wir einem aktuellen Schönheitstrend hinterherjagen? Denn OPs lassen sich häufig, im Gegensatz zu Frisuren oder Modetrends, nicht rückgängig machen. Saskia hatte sich einfach nur ein bisschen vollere Lippen gewünscht, aber hat sie die auch bekommen?
Gute Frage. Also die ersten Tage danach vielleicht ein bisschen. Bei mir persönlich hat das jetzt nicht so lange angehalten. Die Behandlung, das war dann auch relativ schnell wieder weg und relativ ernüchternd, das Ergebnis.
Heute sieht sie es kritisch, wie normal Schönheits-OPs geworden sind. Aber trotzdem schließt sie nicht aus, vielleicht in 10 oder 15 Jahren nochmal was machen zu lassen. Dann aber besser überlegt.
Also Jan Dahmann über Schönheits-OPs, was die Menschen so machen lassen und was es auch für Risiken vielleicht mit sich bringt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Da schlägt ja das Fußballfanherz direkt höher, ist mir doch klar. Noch ein halbes Jahr, dann ist es soweit. Dann gibt's nach 30 Jahren mal wieder eine Europameisterschaft der Männer bei uns in Good Old Germany. Morgen wird ausgelost, auf wen die deutsche Mannschaft treffen wird. Sind wir schon gespannt. Organisiert wird diese EM ja von Philipp Lahm. Der ist Turnierdirektor. Lahm hat ja lange selbst in der Nationalmannschaft gespielt, ne, hat 2014 auch den WM-Titel mit dieser Nationalmannschaft geholt. Und mit diesem Philipp Lahm hat Matthias Frieber aus unserer Sportredaktion gesprochen. Matthias, Lahm ist jetzt Cheforganisator. Was hat der sich denn für das Turnier vorgenommen?
Oh, der will das ganz große Rad drehen bei dieser Europameisterschaft. Wir reden also nicht von sportlichen Dingen, die kann er ja als Organisator eh nicht beeinflussen. Der möchte nicht mehr und nicht weniger als einen Wendepunkt für alle Menschen in Europa schaffen. Er möchte, dass diese Europameisterschaft wie ein Neustart wird, auch für die europäische Idee, dass man ein Mittel an die Hand bekommt, sozusagen, um Konflikte und Krisen irgendwie besser zu überstehen. Also du merkst schon, der will wirklich das ganz, ganz große Rad drehen und diese Europameisterschaft, die soll der ganz große Wurf werden bei all dem, was sonst so los ist auf der Welt.
Richtig große Brötchen werden da gebacken. Jetzt gibt's ja gerade wahnsinnig viele Diskussionen um die deutsche Mannschaft und deren mittelgute Qualität, die sie da gerade abliefert. Wie ist denn da jetzt Lahms Sicht drauf?
Ja, er hat ja schon immer wieder mal kritisiert, auch in den letzten Monaten die Mannschaft und macht das jetzt auch bei uns im Gespräch eher so zwischen den Zeilen, würde ich sagen. Also mir ist es, ehrlicherweise muss ich das gestehen, auch erst beim zweiten Hören aufgefallen, was er da eigentlich gesagt hat. Der sagt nämlich dann so Sätze wie, der Trainer sollte doch die Spieler auf den Positionen einsetzen, wo sie eigentlich hingehören und meint damit, glaube ich, er hat es nicht explizit so gesagt, aber ich glaube, er meint damit zum Beispiel Kai Havertz, der ja eigentlich gelernter Offensiver ist, vielleicht sogar Stürmer und der jetzt als linker Verteidiger ausprobiert wurde von Julian Nagelsmann. Er sagt, die Mannschaft muss vor allen Dingen sich die Frage stellen, warum spielen wir eigentlich in der Nationalmannschaft? Für wen machen wir das? Was wollen wir eigentlich erreichen? Teamgeist ist ein großes Thema und die Überschrift war so, der Bundestrainer muss es jetzt schaffen, eine Mannschaft zu formen, die wirklich eine Mannschaft ist, die für sich einsteht, die füreinander da ist, sich verteidigt und kämpft und dann kann das auch noch was werden.
Aber wir halten an der Stelle nochmal fest, zu melden hat er ja also sportlich zumindest nicht. Also der organisiert die EM, nicht die Nationalmannschaft.
Genau, sportlich hat er überhaupt keine Entscheidungsgewalt. Er ist natürlich als Ehrenkapitän der Nationalmannschaft und als Weltmeister von 2014 irgendwo auch eine Kapazität, auf die man dann hört, allein mit seiner Erfahrung, mit dem, was er erreicht hat als Weltmeister. Aber eine Entscheidungsgewalt hat er definitiv nicht.
Wobei natürlich seine großen Brötchen sich auch leichter backen lassen, wenn die deutsche Nationalmannschaft, also die Mannschaft, die ja Gastgeberland ist, dann auch ordentlich was reißt, ne? Sonst wäre es ja schnell vorbei mit seiner großen Vision.
Ja, das habe ich ihn tatsächlich auch gefragt, weil ich mir das auch vorstelle. Also wenn die deutsche Mannschaft früh ausscheidet, dann sinkt natürlich das Interesse massiv an diesem Turnier. Und er hat das dann, ich glaube, weil er genau weiß, wenn er da jetzt noch mehr Druck aufbaut, wird das eher hinderlich sein als förderlich für die Nationalmannschaft. Er weiß ja, dass die um ihre Situation sowieso schon Bescheid wissen. Er hat das dann so formuliert und gesagt, es ist natürlich hilfreich, wenn die deutsche Mannschaft weiterkommt. Aber ihm geht es ja vor allen Dingen darum, dass man dieses Gemeinschaftserlebnis hat, dass man gemeinsam mit den Fans aus Italien, aus Tschechien, aus England, aus den Niederlanden, dass man gemeinsam feiert, ein gemeinsames Erlebnis hat und so nochmal spürt, was eigentlich Europa auch bedeuten kann. Und da hilft natürlich für die Stimmung im Land insgesamt und die Aufmerksamkeiten Weiterkommen der deutschen Mannschaft. Aber das gemeinsame Treffen würde natürlich trotzdem weiter funktionieren, auch ohne eine erfolgreiche Mannschaft in Schwarz-Rot-Gold.
Jetzt hat ja der Philipp Lahm echt eine beeindruckende Karriere hinter sich. WM-Titel, Champions-League-Sieger mit den Bayern, 8-mal deutscher Meister. Wie blickt er selbst darauf zurück?
Ja, er sagt zum Beispiel, dass das Schönste eigentlich in seiner Karriere die WM 2006 war, also die Heimweltmeisterschaft vor jetzt dann doch schon 17, bald 18 Jahren, wo er ja als Spieler dabei war und im Eröffnungsspiel das erste Tor geschossen hat. Das ist die Erinnerung, an die er sich am meisten erinnert, was er irgendwie abgespeichert hat. Das merkt man auch, dass er irgendwie noch aus diesem Geist dieses Turniers irgendwie auch lebt und zehrt. Und er hat an einer Stelle auch ganz deutlich gesagt, seine Aufgabe ist es, etwas Gleiches oder zumindest Ähnliches zu schaffen, zu kreieren, wie das, was 2006 unter dem Titel Sommermärchen hier stattgefunden hat. Und das ist so, glaube ich, sein großes Vorbild. Davon träumt er, dass das nächsten Sommer nochmal so aussieht hier in Deutschland.
So, lieber Matthias, jetzt mit dir nochmal einen Blick in die Glaskugel. Mit Blick auf morgen, was wäre deine Traumkombi und was wäre deine Albtraumkombi für die Vorrunde?
Also es sind ja 4 Lostöpfe, aus denen gelost wird. Die deutsche Mannschaft ist gesetzt im Top 1 und vermeidet deswegen die ganz großen Namen wie Spanien, wie Frankreich, wie England. Aber in den anderen Töpfen, da warten ganz schön schwierige Aufgaben noch. Also der Top 4, der normalerweise der leichteste ist, da ist der Titelverteidiger drin. Italien, das wäre, glaube ich, ziemliches Problem für die deutsche Mannschaft, wenn sie aus dem leichten Topf noch die Italiener ziehen. Da kann aber auch ein Team zugelost werden, was noch gar nicht feststeht. Das werden ja noch 3 Playoffs um die letzten 3 Plätze gespielt. Da sind so Mannschaften drin wie Griechenland, wie Wales, wie Finnland, wie die Ukraine. Das ist vielleicht auf jeden Fall machbarer. Und aus den anderen Töpfen, das ist relativ ausgeglichen, würde ich sagen. Das ist fast schon gar nicht so entscheidend. Also das kann zum Beispiel Dänemark sein, das wäre das schwerste Los auf Top 2. Die Holländer sind da noch drin in Top 3. Das wäre, glaube ich, die absolute Todesgruppe. Italien, Niederlande, Dänemark. Alles Weitere muss man sehen. Es gibt eine ganz reizvolle Konstellation, die sicherlich auch viele gut finden würden, mit der Schweiz und Österreich in einer Gruppe. Aber im Endeffekt, man kann es nicht vorhersagen und im Endeffekt müssen wir sowieso nehmen, was kommt.
Also soweit der Tipp von unserem Sportreporter Matthias Friebe. Der hat mit Philipp Lahm gesprochen. Das Ganze könnt ihr nachhören im Players-Podcast vom Deutschlandfunk. Findet ihr zum Beispiel in der Deutschlandfunk-Audiothek-App.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.